Herzlich willkommen und schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge Hand aufs Herz. Mein Name ist Christine Heinrich, ich bin Host dieses Podcasts und die Mentorin in deinem Ohr. In meiner täglichen Arbeit kreiere ich aus starken Stories starke Marken. Story-to-Brand ist dabei mein Signaturprogramm und ich liebe inspirierende Menschen. Mein Herz schlägt für die Persönlichkeitsentwicklung, für den authentischen Markenaufbau. Und ich liebe, liebe, liebe es, mich mit Menschen, die mich inspirieren, auszutauschen. Und heute in meinem Podcast, der erste Gast 2026, ist Nico Gomez. Ich habe Nico schon bereits auf zwei Konzerten als Voreact erlebt und er hat mich jedes Mal so inspiriert. Beim letzten Mal war es dann so weit, dass ich gedacht habe, ich will mit ihm sprechen. Nico kommt aus Köln, ist absolut in eine, ja, Musikerfamilie hineingeboren. Sein Vater ist erfolgreicher Musikproduzent, seine Mutter ist und war Sängerin. Und Nikos Herz schlägt für die Musik. Er ist Singer-Songwriter, war 2013 sogar bei The Voice of Germany und schreibt für namenhafte Künstler. Nun geht er aber in die Sichtbarkeit und ist auf der Bühne mit seinen eigenen Songs und hat 2025 ein Album rausgebracht. Ich darf und durfte hier heute mit Nico ein sehr persönliches, intensives Gespräch führen. Wir haben darüber gesprochen, wo er herkommt, wo er hingeht, was ihn bewegt, was ihn vielleicht aber auch herausfordert, was ihn strugglen lässt, was die Musik für ihn ist und warum er tut, was er tut. Dieses Gespräch ist super inspirierend. Das hat mein Herz total erfüllt und Nico ist ein absoluter Herzensmensch. Ich wünsche dir jetzt an dieser Stelle unfassbar viel, viel Freude beim Hören dieser Folge. Nico Gomez hier im Podcastgespräch. Hallo Nico, schön, dass du da bist.
Hi, sehr, sehr cool hier zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ja, super gerne. Und wir sprechen darüber, woher du kommst und wohin du gehst. Und es ist ganz spannend, du bist mir schon häufiger ins Feld geflogen. Und ich habe dir das ja auch geschrieben, vor 2 Jahren, glaube ich, das erste Mal als Voreact bei Florian Künstler in Dortmund. Und dann war ich auf dem letzten Drücker jetzt im Dezember, nee, Ende November in Köln im Palladium. Und ich komme so in die Halle rein und in dem Vorraum hast du gerade schon so ein bisschen den Voreck gemacht. Und ich habe, während ich reingegangen bin, man kommt ja, also ich bin so jemand, ich mag nicht so gerne Vorbands, bin ich ganz ehrlich, weil
Ja, voll.
meistens ist es
Ja,
immer so
fair
ein
enough.
bisschen lame. Und dann habe ich aber meine Freundin so, ich habe gesagt, wir können die Jacke nicht wegbringen, müssen da jetzt rein, weil die Vorband kann was. Und dann standst du da auf der Bühne und ich dachte so, ah ja, okay, jetzt muss ich ihn anfragen, ob er hier in meinen Podcast kommt, weil
Cool.
du bist keine Vorband, die eine Vorband sein sollte in dieser Welt.
Danke dir, danke dir.
Ja.
Aber fair enough, also ich höre das tatsächlich öfter mal, dass Leute Vorbands eigentlich nicht mögen und ja,
Ja.
oder wirklich nur wegen des Hauptacts da sind. Deswegen ist ja auch irgendwie dieser Stand dann da auf der Bühne als Voreact nicht der
Schwierig, ne?
einfachste. Ja, nicht der
Ja,
einfachste auf jeden
schwierig.
Fall, ja. Aber danke dir für deine Worte und ja, also voll schön, dass du auch beim Florian da warst und dann beim Max. So schließt sich der Kreis irgendwie.
Ja, der Kreis schließt sich immer. Flo war nämlich auch schon Gast hier im Podcast.
Ah
Und
ja, schön.
Max ist dafür bekannt, dass er immer gute Vorbands hat.
Ja, voll cool. Also vor allen Dingen seine Aktion jetzt mit den ganzen Vorbands, die er ausgewählt hat für die verschiedenen
Ja, voll.
Städte, fand ich total cool, weil er hat mir auch gesagt, dass er in einer Stadt war eine Band da, die kannte er noch gar nicht vorher
Ja.
und dass er sich total darauf gefreut hat, irgendwie so viele verschiedene Acts dabei zu haben und die alle kennenzulernen und die auch die Möglichkeit zu haben, die seinem Publikum zu präsentieren und so. Und das finde ich ja auch total schön und sehr wertschätzend. So sind, muss ich ehrlich gestehen, auch nicht alle
Nee.
Artists in Deutschland irgendwie. Und ja, deswegen voll schön, dass
Bei
Max da
Max
so
haben
ist.
wir auch immer das Gefühl, er hat nicht vergessen, wo er
Ja,
herkommt.
safe nicht.
Also,
Safely.
ne, genau. Und ich fand es auch total schön, dass er dich dann hat nochmal auf die Bühne geholt. Wie war denn das? Also, nicht mehr nur die Vorband zu
Tja.
sein, sondern Teil der Show.
Also total schön, weil ich das, also ich liebe diese Momente, ich mag das auch, wenn ich selbst ein Konzert gebe, dass die Vorband oder wer auch immer da war, ich sage auch eigentlich ungern irgendwie Support Act oder Vorband, weil es ist ja der Artist oder die Künstlerin, die dann da vorher ist, die tragen ja auch krass zu dieser Show bei und machen diesen, gestalten diesen Abend ja auch mit. Und ich liebe das dann auch ein Duett zu machen. Und er, das war total spontan, deswegen war es für mich eigentlich aufregender als mein Voreck sozusagen, weil ich auch,
Ja.
ich kannte den Song so ein bisschen oder ich kannte den Refrain auf jeden Fall, aber ich sollte die Strophe von Johannes Oerding singen.
Ja.
Und das war so, okay, scheiße.
Moment.
Ja, Moment, ich muss erstmal diesen Text nochmal genau angucken. Und dann brauche ich tatsächlich eigentlich im Normalfall ein bisschen länger, um einen Text zu lernen. Also so, dass der so richtig drin ist.
Ja.
Und dann hing ich wirklich bis eine Sekunde, bevor ich für meinen Voreck auf die Bühne gegangen bin, an diesem Text. Und ab dem Moment, als ich von der Bühne kam, weiterhin und habe diese Strophe die ganze Zeit gelernt.
Witzig.
Deswegen war es voll. Das war voll aufregend, aber eigentlich ist also es ist total schön gewesen, da mit ihm das zu performen und voll schön auch von ihm gewesen, da irgendwie das Vertrauen mir gegenüber zu bringen und zu sagen, hey, okay, du bist jetzt auch Teil meiner Show, ohne
Cool.
Angst zu haben, dass da irgendwas verkackt wird oder so, sondern er wusste oder er hatte es im Gefühl, dass
Vertrauen.
es besser macht oder so. Deswegen bin ich ihm
Ja.
da auf jeden Fall dankbar für. Voll schön.
Total. Und man muss sagen, das, was dich total stark macht, also was ich zumindest als stark empfinde, ist deine Bühnenpräsenz. Also du bist da, du bist so richtig präsent. Du bist, und das ist, glaube ich, in dieser Solo-Künstler-Szene gar nicht so einfach, da zu sein.
Ja,
Also,
danke dir.
ja.
Ja, auf jeden Fall, weil, also ich arbeite mit vielen Künstlerinnen und Künstlern auch als Songwriter zusammen. Und ich
Genau.
merke immer wieder, dass, was ja auch nicht schlimm ist, aber also da habe ich oft das Gefühl, dass ich mir irgendwie eine Scheibe von abschneiden möchte oder dass ich sehr inspiriert werde durch diesen total bei sich selbst zu sein und diesen künstlerischen Gedanken, so, hey, ich mache jetzt hier Kunst und das ist meine Musik und ich bin total zerbrechlich in meiner Musik. Und deswegen auch auf der Bühne dann eher so zerbrechlich und bei sich zu sein, das liebe ich eigentlich total bei Künstlerinnen und Künstlern. Und ich bin da also sehr outgoing und eigentlich so das Gegenteil. Und ab und zu ist es auch so, dass ich von Leuten gesagt bekomme, dass sich das eine mit dem anderen gar nicht vereinbaren lässt. So, ich hab ein anderes Gefühl, aber so
Ja,
dieses
voll.
zu outgoing zu sein und weniger bei sich selbst und bei seiner Kunst und der Musik. Und ich, ja, keine Ahnung, vielleicht ist ein bisschen was dran. Ich selbst check das ja vielleicht gar nicht selber bei mir, weil macht man ja selten. Man ist ja selten so objektiv. So, ja.
Also ich muss sagen, meine Arbeit steht ja für Authentizität und authentischen Markenaufbau. Und ich finde immer, Solokünstler und Musik ist ja authentischster Markenaufbau Deluxe, wenn du deine Texte selber schreibst, wenn du sie selber singst und wenn du am besten noch ein Instrument spielen kannst. Also das ist, ich glaube, authentischer geht's gar nicht. Und du hast letztes Jahr ein Album rausgebracht, da will ich jetzt mal kurz drauf rein. Ich habe es mir gerade noch auf dem Weg ins Büro angehört, weil dieses Intro hat mich bewegt, muss ich sagen. Also ich komme ja auch aus dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung im Ursprung und ein bisschen der therapeutischen Arbeit. Und du hast gesagt, ich möchte dorthin zurück, warum ich irgendwann angefangen habe, Musik zu machen. Warum hast du angefangen, Musik zu machen?
Eigentlich ohne ein wirkliches Ziel, um da draußen Zahlen zu erreichen oder irgendwelchen Statistiken gerecht zu werden, sondern ich habe angefangen, Musik zu machen aus einem Gefühl und aus einer Freude heraus, also aus dieser kindlichen Naivität, die ich mir erlaubt habe, weil ich nichts anderes kannte, weil ich halt ein Kind war und meine Finger einfach aufs Klavier gelegt habe und dann ist ein Sound entstanden und ich fand es interessant, was passiert hier, was entsteht hier. Wenn ich die beiden Töne zusammendrücke, dann entsteht ein fröhlicher Klang und wenn ich das mache, ein trauriger und so weiter. Und um das zu entdecken und auch in der Musik zu entdecken, also wirklich dieses spielerische Entdecken, das ist mir so ein bisschen abhanden gekommen dadurch, dass die Musik auch mein Job geworden ist und mehr und mehr meinen Lebensunterhalt finanzieren muss. Und mehr und mehr ja auch durch das Songwriting für andere Künstlerinnen und Künstler, wo ich dann auch immer am Telefon hänge mit deren A&R-Manager. Das sind ja dann die, die entscheiden, wie soll der Song klingen. Und es sind einfach diese ganzen Vorgaben, die sind mir einfach ein bisschen zu viel geworden, um einfach zu fühlen. Und diese Vorgabe zu sagen, ein Song muss jetzt die und die Struktur haben, der Refrain muss unter 35 Sekunden oder 40 Sekunden kommen, der Song darf nicht länger als 2 Minuten sein, weil der sonst für die Playlist unattraktiv wird. Und im besten Fall hat der Song auch kein Intro mehr, weil ein Intro ist zu lang, dann skippt man weg. Deswegen im allerbesten Fall fängt es mit dem Refrain an, dann kommt die Strophe, dann kommt der zweite Refrain schon unter einer Minute und so. Und das sind so die ganze Zeit Vorgaben gewesen, die irgendwie in diese Streaming-Welt passen müssen. Ich verstehe das auch, dass das so ist, wenn man darauf aus ist, viele Klicks zu generieren und viele Klicks zu erreichen. Aber da war ich dann auch in diesem, ja, Hamsterrad irgendwie gefangen, dieses viele Klicks erreichen und jetzt muss ich das so und so machen. Und alleine dieser Satz, ich muss das so und so machen, hat mich davon weggebracht zu sagen, ich darf das machen und ich möchte ausprobieren und ich möchte herausfinden, was steht mir denn eigentlich am besten und nicht, was wollen die Leute da draußen am meisten. Und das ist der Punkt, über den ich da auch spreche, wo ich wieder zurück kommen möchte. Und ich bin auch noch im Prozess drin, also ich kann noch nicht sagen, dass ich das erreicht habe, aber ja, da will ich eigentlich wieder hin.
Du sagst ja auch in dem Intro, dass du es dir gerade erlaubst. Und ich glaube, es geht ja erstmal darum, sich alles zu erlauben, um auch zu merken, dass es ja auch funktionieren kann, selbst wenn es gegen irgendwelche Streaming-Plattformen und Algorithmen geht. Ist aber super spannend, weil ich glaube, für den Hörer ist das gar nicht so, also dem Musikhörer ist das ja gar nicht bewusst. Ich habe mich letztens zum Beispiel bei einem Künstler gefragt, warum bringst du einen Song unter 3 Minuten raus? Ist das ein Song? Also ich finde das eher so, ich habe doch nach 3 Minuten erst einen Vibe zu einem Lied und dann ist es schon wieder vorbei. Also ich zumindest, ja. Also ich bin Kind der 80, Ende der 80er, so da kennt man so Musik ab 3, 4 Minuten, glaube ich. Also man ist so geprägt worden und dann ist es einfach vorbei. Und du denkst dir so, ich will das jetzt gar nicht in Dauerschleife hören, weil wenn ich unter 3 Minuten 5-mal gehört habe, langweilt es mich auch. Also, spannend, dass es so viele Vorgaben gibt. Und du kommst aus einer musikalischen Familie, also sprich, es ist dir ein bisschen in die Wiege gelegt, oder? Also man ist das Ergebnis seines Umfeldes.
Komplett,
Ja,
komplett.
geil.
Also ich hatte keine andere Wahl, sagen wir mal so.
Ja,
Ohne
spannend.
irgendwie zu sagen, dass es vielleicht hätte einen anderen Weg geben können.
Ja.
Aber es ist so, ich bin komplett mit Musik aufgewachsen, seitdem ich klein bin. Meine Mutter hat immer mit uns gesungen und ist auch Sängerin gewesen, auch so in den 80er, 90er Jahren. Mein
Cool.
Vater als Musikproduzent. Ich hab auch als Kind gar nicht gecheckt, was genau er macht. Ich wusste nur, dass er irgendwas macht, wo er Instrumente spielt und irgendwas zum Klingen bringt. Und für mich war das irgendwann total normal, dass wir auch gemeinsam Musik gemacht haben und dass er mich aufgenommen hat und auch es ihm wichtig war, dass ich auch meine eigenen Lieder zum Ausdruck bringe, egal ob es Kinderlieder waren oder also
Cool.
ich wurde da sehr unterstützt zu Hause, um das zu tun, was ich jetzt mache. Und das hat so den Grundstein dafür gelegt. Und heutzutage ist es total krass, weil wenn ich manchmal zu tun habe, vor allen Dingen mit Tontechnikern im Musikbereich oder in der Szene, dann ist das tatsächlich so, dass so die ältere Generation, die kennen alle meinen Vater. Und das war so, das war auch in meinem Musikstudium. Ich habe das nie gecheckt, bis ich dann Musik studiert habe, was mein Vater
Geil.
eigentlich gemacht hat. Und es
Geil.
war so, ich kam dann dahin und dann war so, wurden so die Namen vorgelesen und ich habe mich so gefühlt wie Harry Potter, so ein bisschen. Weil dann kamen so, alle Namen wurden vorgelesen und dann so, Nico Gomez, Gomez, du bist der Sohn von dem berühmten Tato Gomez, so irgendwie. Und dann so, wow, okay, keine Ahnung, ich möchte ja auch vielleicht gar nicht Sohn von sein, sondern ich bin ja auch irgendwer und so.
Geil.
Aber total spannend, da habe ich dann erst wirklich gecheckt, was er so gemacht hat. Und da, ja,
Also er
meine.
quasi auch Musik für namhafte Künstler wahrscheinlich produziert, sonst wird man
Ja.
ihn nicht kennen.
Ja.
Also, ah, krass.
Und meine Schwester und mein Bruder, die machen was komplett anderes. Die haben das irgendwie geschafft, so
Wir haben
ihre.
das geschafft.
Ja, irgendwie. Und die sind, die haben es geschafft, auf ihr Herz zu hören. Wobei, ich habe ja auch auf mein Herz gehört. Bei mir, ich kann mir ein Leben ohne die Musik gar nicht vorstellen und ich konnte das auch früher schon nicht. Und ich habe auch das Gefühl, ich kann auch nichts. Also mich irgendwo hinzusetzen und irgendwie eine Statistik aufsetzen oder irgendwas machen, war, keine Ahnung. Ist so, da bin ich dann raus.
Ja, und was machen dein Bruder und deine Schwester?
Mein Bruder ist Pilot geworden
Ach krass, völlig
und
dagegen.
komplett und hat aber auf der anderen Seite für mich, und das ist für mich eigentlich so, für mich ist Musik machen gar nicht Musik machen, sondern für mich ist ist so im Leben, sich Träume zu erfüllen
Voll.
und irgendwas im, also ich glaube total stark dran, so also irgendwas im Universum zu manifestieren und das ist dann auf einmal da und man kann diesen Weg gehen, den man sich erträumt hat und gewünscht hat und den man fühlt. Und mein Bruder ist das beste Beispiel dafür, dass er immer an sich und an seinen Traum geglaubt hat und es für ihn total präsent war, dass er es auf jeden Fall schaffen wird, auch wenn er eigentlich blind war, so und also nicht im wahrsten Sinne des Wortes, aber so schlechte Augen hatte, dass
Ja.
er auch erstmal eine Augen-OP gebraucht hat und sich dann einen großen Kredit aufnehmen musste, um dann irgendwie in einer kleinen Privatflugschule fliegen zu lernen, um sich dann irgendwie bei größeren Airlines zu bewerben und jahrelang abgelehnt zu werden und dann auf einmal irgendwie es zu schaffen, in diesem, ja, in der Fliegerei mit Passagieren und ja, einfach als Pilot
Ja.
stattzufinden. Und das hat in seinem Leben 20 Jahre gedauert mit harter Arbeit und sehr, sehr viel Rückschlägen. Und dann weiterzumachen und am Ball zu bleiben, ist eigentlich für mich die größte Inspiration, um selbst weiterzumachen und am Ball zu bleiben. Weil ich so denke,
Total.
so da unterscheidet sich, auch wenn ich Musik mache und er Pilot ist, aber dieses Träumen und an Träume glauben, unterscheidet sich, glaube ich, bei uns allen gar nicht voneinander, egal was wir machen. Und er ist mir da ein großes Vorbild, um zu sagen,
Cool.
ich möchte dran glauben und ich möchte das machen, was ich liebe. Und wenn mein Bruder es auch geschafft hat, das zu tun in eigentlich einer total unmöglichen Situation,
Ja, voll. Krass.
dann schafft es jeder irgendwie und ja.
Ja, das ist krass. Also wirklich eine coole Geschichte auch und gleichzeitig super inspirierend. Aber es ist so spannend, ich habe das jetzt ein bisschen recherchiert, es hat dich nicht auf dem Deckel, dass du 2013 bei The Voice of Germany warst,
Oh
ja?
ja.
Also, das war so dein Eintritt. Und wer hat auf den Buzzer gedrückt?
Alle tatsächlich.
Oh, okay, wer saß überhaupt in der Jury 2013?
2013 war eine ganz besondere Konstellation
Okay.
aus Samu Haber von Sunrise Avenue,
Ah.
den Bosshaus-Jungs, Nena und Max Herre. Und ich habe mich dann für Max Herre entschieden.
Geil, richtig witzig. Ich habe so gedacht, so, ah, so Voice of Germany, ja, da hast du das auch noch geguckt. Spannend, da konnte ich mich nicht mehr so gut dran erinnern. Aber dann ging
Richtig.
auch so die Reise los. Also du hast da Musik studiert und hast irgendwann dann angefangen, Songwriter für namhafte Künstler zu sein. Und wann hast du gespürt, dass so dieses hinter der Bühne zwar okay ist, aber dass du eigentlich auch das Potenzial hast für auf der Bühne?
Gute Frage. Also gespürt habe ich das irgendwie schon immer, weil ich auch, als ich klein war, also Kindermusik gemacht habe und eine Stimme war für ganz viel Animationslieder, die so im, ich sag mal so, am Mittelmeer in den Hotels, in den Kinderclubs
Cool.
gespielt wird und so.
So Chuchuwa und so, ja.
So in die Richtung. Also
Hey.
so, und wir haben mehrere Alben dafür gemacht und ich war sozusagen die Kinderstimme und hatte meinen ersten Auftritt tatsächlich dann, als ich 12 war, auch als, also im Kika damals, und habe
Geil.
dann einen selbstgeschriebenen Song gesungen, der gegen den Krieg war und mir war das irgendwie total wichtig, immer meine Songs weiter zu schreiben und dachte dann vor allen Dingen nach The Voice of Germany, oder ich habe dann erstmal angefangen, Musik zu studieren und habe so die ganze Theorie und so alles verstanden und aufgesaugt. Und nach The Voice habe ich mir gesagt, ich möchte da weitermachen, wo ich vorher aufgehört habe. Und das war gar nicht so zu glauben, dass ich jetzt irgendwie der große Held bin, der jetzt dann ein Album macht und das hören jetzt alle und das wird jetzt auf Nummer 1 gehen, sondern ich wusste, dass der Weg trotzdem der ist, der vorher war, nur dass ich jetzt das Glück hatte, dass mich ein paar Leute im Fernsehen gesehen haben die mich vielleicht auch für ja, bestimmte Zwecke, Veranstaltungen oder Studioaufnahmen oder so buchen würden. Und dann habe ich mir eigentlich gesagt, ich mache alles. Ich mache ab, also ab The Voice habe ich gesagt, ich mache alles, was kommt, egal ob groß, egal ob klein, egal ob Background, egal ob auf der, also als Frontmann sozusagen. Und habe dann auch tatsächlich alles und alle Projekte gemacht und durfte dann in dieser Zeit ganz viele spannende Künstlerinnen und Künstler kennenlernen, die dann ja anscheinend irgendwie auch Vertrauen in dem gefunden, was ich gemacht habe und in dem Songwriting, was ich gemacht habe und dann auch gefragt haben, hey, magst du nicht mit uns und für uns schreiben? Und dann habe ich das gemacht. Und nebenbei bin ich aber immer selber aufgetreten, auch als Frontmann, auch wenn es nicht mit meiner eigenen Musik war, aber auch in verschiedenen Konstellationen oder Showkonzepten für Firmen und Corporate und dass ich da irgendwie gebucht werden konnte als einfach nur als Sänger, der jetzt irgendwelche bekannten Lieder von bekannten Künstlern singt. Und das mache ich auch heute noch, um davon zu leben, um mir sozusagen meine eigene Musik finanzieren zu können. Ja, genau. Aber so der Weg, ich bringe jetzt selbst Musik raus und so, das fing eigentlich 2018 erst richtig an. Also ich hatte vorher schon zwei Alben rausgebracht, die gibt es aber nirgendwo zu hören. Also die habe ich tatsächlich nur als Alben, also physisch auf CD gepresst. Aber die habe ich nie als Streaming, im Streaming-Portal oder so rausgebracht, sondern echt nur physisch. Aber ab 2018 war so, okay, jetzt sollte ich irgendwie damit anfangen und habe dann damit angefangen. Also da
Cool,
immer
also es
mehr
war eher so ein
raus.
Impuls aus dir heraus.
Ja.
Und das, was du sagst, so ich mache jetzt erstmal alles, ist ja total geil, weil damit probiert man sich ja auch total gut aus. Und letztlich lernt man ja immer irgendwo neue Leute kennen, die wieder Leute kennen. Und ne, ich nehme dich auch so wahr, dass du quasi ein angenehmer Typ bist, mit dem man sich auch gerne umgibt und der einfach eine Wertschätzung mitbringt. Das ist zumindest einer meiner großen Werte. Und ich denke dann immer so, ist der Butterfly-Effekt, den ich in meinen Seminaren auch immer predige, so dieses sich nicht zu fragen, warum mache ich das jetzt, sondern wenn es dich dahin zieht, dann machst du das halt erstmal und es wird für etwas gut sein. Also richtig spannend. Und man muss einfach sagen, die Musikszene, ich habe eine Freundin aus Berlin, die auch vor 2, 3 Jahren ihr erstes Album rausgebracht hat, die auch das Intro meines Podcasts singt, Alexandra Janssen. Und mit der habe ich auch ein Gespräch gemacht und die hat halt einfach gesagt, also Streaming-Plattformen sind der Tod jedes Künstlers, also auch finanziell, ne? Also das ist einfach, wird immer ein heftigeres Brot, die Musikszene, muss man einfach sagen.
Komplett, komplett. Ja.
Ja.
Und es ist also, ich verstehe auch, also ich habe auch das Gefühl, dass so Deutschland immer, also der Musikmarkt immer irgendwas hinterherläuft, was von USA oder England irgendwie vorgespielt wird. Es gab ja auch eine Zeit vor der neuen deutschen Welle damals. Also wenn man sich die
Ja.
so die, geschichtlich das anguckt, da war es gar nicht erlaubt, deutsche Musik zu spielen. Oder unter 1% deutschsprachige Musik in Radios und TV-Sendern zu spielen, sondern da wurden halt nur die internationalen großen Künstlerinnen und Künstler eingeladen. Und da hat das irgendwie angefangen, weil in allen anderen Ländern dieser Welt oder in vielen anderen dieser Länder ist es ja auch so, dass die Menschen irgendwie stolz sind auf ihre eigene Musik und auch die Sprache, die dort gesprochen wird. Und ich vergleiche das ganz gerne mit, eine Freundin von mir kommt aus Rumänien und in Rumänien sind so die Chartsplatzierungen, sind erstmal so rumänische Künstlerinnen und Künstler sind so auf den ersten Plätzen und dann erst folgen die Internationalen, die es irgendwie geschafft haben, in dem Land durchzudringen. Und in Deutschland ist es aber anders und da hört man auch in Interviews von großen, zum Beispiel Ed Sheeran oder auch Taylor Swift, die ganz genau wissen, Deutschland ist auch ein großer Markt für uns neben dem USA. Also es gehört mit zu den größten Musikmärkten auf internationaler Ebene. Und das gibt halt nationalen Künstlerinnen und Künstlern irgendwie weniger die Chance, damit es irgendwie zu schaffen, weil es immer noch diese Regelungen gibt. Jetzt gerade gab es eine Welle von Deutschpop-Künstlerinnen und Künstlern, die mehr und mehr gespielt worden sind und die mehr Aufmerksamkeit bekommen haben. Und diese Welle ist auch jetzt vorbei. Also wenn ich mich unterhalte mit verschiedenen Labels und ich arbeite ja als Songwriter mit verschiedenen Labels zusammen und kriege dann auch die Songbriefings für verschiedene Artists irgendwie. Und dann lese ich da immer, was dort drin steht. Und die meisten gehen jetzt, setzen doch wieder auf Englisch. Also, dass auch deutsche Künstlerinnen und Künstler Englisch singen sollen und auch Newcomer dann auf Englisch irgendwie performen sollen, weil sich dieser ganze Markt jetzt wieder Richtung Englisch bewegt. Und das ist irgendwie so, aber ja, wenn man das irgendwie auseinandernimmt und auch so mit der Geschichte, die wir in unserem Land ja auch haben, mit dem Krieg, der war und allem, es ist halt für uns, die hier geboren sind, oft immer noch schwierig zu sagen, ich bin stolz darauf oder
Zu sein, ja,
hier
voll.
zu sein oder auch sich irgendwo hinzustellen und die Nationalhymne zu singen oder geschweige denn irgendwie eine Flagge auszupacken, die deutschen Farben hat, so ist ja schon auch irgendwo unangenehm. Und bei keinem anderen Land der Welt ist das irgendwie so.
Voll.
Und dass man das irgendwie parallel sieht und sich anguckt, okay, kein Wunder, dass der deutsche Musikmarkt eher geprägt ist durch internationale Musik, weil man in Deutschland einfach nicht, man ist nicht stolz auf seine eigenen Artists, so irgendwie, keine Ahnung. Das ist natürlich auch die Bewegung, ich bin, also ne, zu sehr darf diese Bewegung ja auch nicht so, dass man anfängt irgendwie Richtung rechts zu rutschen, da bin ich ja auch großer Gegner von, aber es geht nur um dieses Artists in Deutschland oder deutsche Artists haben weniger Chancen irgendwie gefühlt und das ist voll schade und diese Bewegung gibt es irgendwie oder das ist scheinbar so. Ich merke das ja auch bei vielen, die strugglen irgendwie und die
Ja, total.
großartig sind und hart talentiert. Viele Freunde
Ja.
von mir, die so krass gut sind in dem, was sie machen, die aber viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen in dem, was sie machen. Das ist voll schade.
Viele einfach dann auch das Handtuch werfen, ne? Weil irgendwann der Frust so groß ist. Also haben wir auch schon häufiger erlebt, wo coole Bands am Start waren oder coole Künstler, wo du denkst, so, du bist doch gerade kurz angefangen, warum gehst du jetzt schon wieder so, ne? Aber ich muss sagen, ich bin, wie gesagt, 88 geboren und bin ein super deutschsprachiges Kind. Früher war das ja in den 90ern so, oh Gott, die mag keine englische Musik. Also das war ja noch, da war ich immer der Alien und uncool und so. Und ich fand aber damals deutsche Musik schon viel cooler, also Silbermond und Co. Und muss einfach sagen, Sarah Connor ist für mich erst attraktiv geworden, als sie angefangen hat, Deutsch zu singen. Und ich dachte jetzt bei ihrem neuen Lied so, lass das sein. Also, warum tust du das? Aber es erklärt es halt total gerade auch so irgendwie. Und ja, oder Max hat ja zum Beispiel auch vor 2, 3 Jahren mal einen Song auf Englisch rausgebracht. Und ich dachte so, lass das bitte einfach sein. Mach das nicht. Also, da sehen wir wieder so, das ist ja eine Trendfokussierung und dann bringt er ein Album raus, was super authentisch ist und voll durch die Decke geht und auf einmal füllt er Stadien. Und ich glaube, darum geht es auch in der Musikszene und dafür gehe ich ja auch einfach in meiner Arbeit, bei sich zu bleiben, authentisch zu bleiben, das zu tun, was man kann und das aus voller Überzeugung. Und ich finde zum Beispiel, Florian Künstler ist das beste Beispiel als Newcomer, der einfach tut, was er tut. Punkt. Der seinen Stil gefunden hat. Also, und der sich nicht abbringen lässt. Kann mir nicht vorstellen, dass der Junge irgendwann anfängt, englisch Lieder zu singen. Also,
Ja, das glaube ich auch nicht.
ne? Also, das ist irgendwie cool und da bei der Realität zu bleiben. Aber ja, ich glaube, es ist, und da wollte ich noch drauf zurück, es ist, glaube ich, super schwierig für dich ja auch, deinen eigenen Stil zu finden, wenn du permanent mit dem im Außen damit bedient bist, für andere zu schreiben. Also so dieses, das ist so ein Entweder-Oder, da kann man gar nicht so gut so ein Sowohl-als-auch rausmachen. Also kann man versuchen und wird auch bestimmt erstmal ein guter Übergang sein, aber langfristig gesehen kann ich mir vorstellen, dass das schwierig wird, weil man immer in der Musik der anderen ist. Also ich denke, das ist eine große Herausforderung.
Ist es auf jeden Fall. Und das zu spüren, was du gesagt hast, das ist total wichtig, bei sich zu bleiben und authentisch zu sein. Aber wenn man sich mit dieser Frage auseinandersetzt, was ist das überhaupt? Was bedeutet das? Dann ist es natürlich nicht so einfach, wie es in der Theorie wirkt, weil ich mag das auch total gerne, irgendwie Leute zu bestärken, das zu machen, was für sie selbst bestimmt ist und auch sich selbst treu zu bleiben. Aber sich selbst treu zu bleiben, wenn man gar nicht weiß, wer man selbst ist, ist dann halt total schwierig. Und das war bei mir in den letzten Jahren, um so wieder diesen Kreis zu schließen mit der EP, die ich rausgebracht habe, das war tatsächlich auch aufgrund dessen, was du gerade genannt hast, mit dem Schreiben für andere, aber halt auch Auftritte machen zu dürfen. Ich durfte in den letzten 10 Jahren so viele großartige und riesengroße Auftritte spielen und war auch, habe auch als Solosänger zusammen mit großen Orchestern im Stadion gesungen und wurde
Geil.
quasi gebucht als Sänger, der aber nicht seine eigene Musik gespielt hat, sondern dann, ich weiß noch, es war ein REM-Song, den ich gesungen habe mit dem HR-Rundfunkorchester im Stadion in
Ah,
Frankfurt, und da waren
geil.
60.000 Leute da. Und wenn man sich dann überlegt, ich darf schon diese großen Bühnen bespielen,
Voll.
und ich darf das alles machen, und ich durfte jetzt irgendwie das Jahr mit Teddy auf Tour sein, und der hat ja auch irgendwie 45 ausverkaufte Shows nur in Arenen gespielt, und wir haben drei ausverkaufte Shows im Stuttgarter Stadion gespielt, wo ich mir denke, so dieser Mann ist unfassbar, dass er
Ja.
so, dass er, das ist aber nochmal ein anderes Thema, weil er auch, mit ihm habe ich sehr spannende Gespräche gehabt über das Thema der Manifestation, und bei ihm hat es halt einfach komplett reingehauen und funktioniert, weil er nie sich hat abbringen lassen von dem, was er eigentlich machen will, und da auch hingehend sich immer treu geblieben ist bei allem, was er machen wollte. Aber worauf ich hinaus will, ist, ich habe total das Glück, das machen zu dürfen, und man wird dann auch ehrlich gesagt so ein bisschen, ja, was heißt faul, aber so,
Oh, das ist Komfortzone. Das ist
genau.
ja alles läuft ja.
Genau, es läuft ja alles, und ich darf ja das alles machen, und keine Ahnung, ich habe jetzt dieses Jahr, ich habe es nochmal für die Steuererklärung durchgezählt. Ich habe dieses Jahr jetzt 113 Shows waren es, die ich gespielt habe. So, wenn man sich überlegt, so, ich bin irgendwie gefühlt der bekannteste Artist irgendwie, weil, keine Ahnung, so viele Shows zu spielen, da gibt es ja auch nicht viele, die das machen, und sich dann aber zu überlegen, ja, trotzdem kennt mich keiner. So, und waren so durchschnittlich, waren es ja schon, weiß nicht, pro Konzert vielleicht so 2.000, 3.000 Leute. Und trotzdem weiß aber da draußen, also wenn man mich sieht, so die meisten Leute dann doch nicht, wer ich gerade bin. Und dann, ja, es ist ja auch, ich hab so eine Zeile in einem Song, wo mir irgendwie bewusst wird, oder wo ich damit spiele, mit dem Gedanken, ich bin mir nicht genau sicher, ob ich das, was ich, das, wovon ich als ich klein war, geträumt habe, erreicht habe. So, also, und eigentlich muss ich sagen, ich habe das erreicht, wovon ich geträumt habe, weil als ich klein war, habe ich eigentlich gesagt, ich möchte als Sänger auf Bühnen stehen und singen für andere
Ja, dann
Menschen.
hast du das ja
Und das,
erreicht.
voll. Und das ist so, wenn wir dann wieder auf das Thema der
Manifestation eingehen.
Manifestation eingehen, denke ich mir so, vielleicht habe ich die Bestellung im Universum, also um es jetzt total simpel zu formulieren,
Die war zu grob
die war zu grob
formuliert.
formuliert. So, die war so, ich, ja, das Universum würde mir antworten mit, du hast bestellt, dass du als Sänger
Auf
auf
einer Bühne
allen
stehen
Bühnen
wird, nicht auf
stehen
deiner
willst.
eigenen.
Ja, genau. Und
Ja.
Menschen in irgendeiner Form glücklich machen willst, und denen ein gewisses Gefühl vermitteln willst. So, das sind so deine Träume gewesen. Und was machst du heute? Und da ist
Ja.
meine Antwort ganz klar, ja, genau das. Also am
Ja,
Ende mache
voll.
ich genau das.
Ja.
Und denke mir so, okay, es gilt jetzt irgendwie so ein bisschen diese Bestellung nicht neu aufzugeben, aber so ein ganz kleines bisschen zu optimieren und
So ein bisschen
dahingehend.
zu, ja, zu neu zu aus zu skalieren, ne? Also so, wir skalieren die mal in eine andere Richtung. Also ist ganz spannend, dass du das sagst. Mein Mann hat letztes Jahr gesagt, er möchte sich so ein bisschen optimieren, was seinen Körper angeht, und zack hatte er ein Virus und hat 10 Kilo abgenommen. Da habe ich gesagt, ja,
Wow.
du hast auch gesagt, du willst abnehmen, aber du hast im Universum ja nicht gesagt, wie.
Ja,
Also ich
voll.
bin ja Frau Universum in meinem Freundeskreis, immer die Frau der
Oh ja.
Manifestation, und ich sage dann immer so: Leute, careful what you wish for, ja? Also das
Unbedingt.
Universum liefert immer.
Unbedingt, unbedingt. Weil du kriegst das, was du dir
Habe mir auch
wünschst,
schon mal ein
aber.
neues Auto gewünscht und hatte mein Auto Motorschaden. Ich wollte ein neues Badezimmer und das Badezimmer hatte einen Wasserschaden. Also
Ja.
da habe ich sehr gelernt, wie man das dann doch richtig macht. Also
Ja.
habe ich mich tief damit auseinandergesetzt. Es war eine
Und
teure
ich glaube,
Manifestation.
komplett, ich glaube auch, dass da draußen ganz viele also sind, die auch das jetzt gerade hören, die vielleicht sich selbst dabei ertappen und selber, also wie viele Situationen ich auch in meinem Leben hatte, wie du gerade aufgezählt hast, so
Ja.
banale Sachen, wo man sich
Ja.
irgendwie Kleinigkeiten gesagt hat, boah, am liebsten hätte ich jetzt das und das. Und dann geht das Alte einfach kaputt, und dann
Ja.
musst du dir was Neues kaufen. Und das ist so,
Voll.
dass man sich denkt, boah, ich habe eigentlich gar kein Geld dafür,
Ich
aber
will das gar
ich will
nicht.
es gar, jetzt will ich es gar nicht mehr. Ich will eigentlich
Ja.
wieder das Alter haben. Und dann ist so, ja, also.
Also beste und wichtigste Formel ist, das Universum kennt keine nicht und nicht auch nicht. Ne? Also
Ja,
muss es schon
ja.
positiv formulieren. Also das ist die erste Regel der Manifestation. Keine und nicht werden wir nicht benutzen.
Ja, das ist
Okay.
also wichtig. Danke auch für den
Ja,
Hinweis,
habt ihr
so
noch
auch für
was
mich.
gelernt? Ne?
Ja, komplett, komplett.
Dann müssen wir die Rauhnachtswünsche und die Manifestation für 2026 noch mal ein bisschen übergehen, ne?
Ja,
Geil. Wenn du an 2026 denkst und die Musik, was ist da so für ein Gefühl? Ist da Vorfreude? Ist da luftleerer Raum? Was ist da so? Sind da viele Pläne?
ja, also anders als zum Beispiel im letzten Jahr zur gleichen Zeit ist jetzt komplette Vorfreude da. Und ich kann
Cool.
auch nicht genau sagen, warum. Also ich habe so ein irgendwie einfach ein Gefühl, dass es gut wird. Ich weiß nicht warum. Vielleicht kommt eine böse Überraschung, aber ich hatte letztes Jahr, Anfang des Jahres, habe ich richtig gestruggelt. Also richtig mit mir und auch mit meiner Psyche und mit dem
Ah.
Gefühl, genug zu sein und alles irgendwie. Und ich habe so das Gefühl, dass ich vielleicht auch jetzt so, es passt irgendwie in die Zeit, jetzt gerade zu sagen, ich, keine Ahnung, ich habe so im Gefühl, dass es gut wird, aber auch, weil ich das erste Mal in meinem Leben wirklich einen Plan habe. So, sonst bin ich einfach ins Jahr gegangen und habe gesagt, so, ja, keine Ahnung, 2026, was jetzt passiert, ich weiß es nicht. Und größtenteils ist das auch so, weil ich habe noch kaum Auftritte im Kalender stehen. So war es aber in den letzten Jahren immer. Und auf einmal kommt irgendwas, was mein Leben irgendwie um 180 Grad wendet. Das war also seit The Voice, jedes Jahr war das so.
Verrückt.
Und ich bin dankbar und freue mich darauf, was kommt, und ich bin bereit. So, das ist so das, was ich sage, so
Okay.
für 2026, was so mein Spruch ist. Ich bin mutig und bereit für das, was kommt, und die Herausforderungen anzunehmen, und weiß, dass auf jeden Fall, ich habe ja die EP, von der wir gesprochen haben, die erste EP, Safe Songs, habe ich Oktober rausgebracht, und die nächste kommt im Frühling noch.
Cool.
Und die dritte EP, also es wird quasi ein Dreiteiler werden, kommt dann im November, und dann planen wir gerade eine Deutschlandtour für genau dann im Anschluss. Also das ist, diese Pläne sind da, und was danach passiert, weiß ich nicht, aber bis dahin passiert halt noch sehr, sehr viel. Also es kommen auf jeden Fall noch, ich würde mal sagen, 10, 11 neue Songs dieses Jahr und
Krass.
vielleicht auch das ein oder andere schöne Feature. Und deswegen gibt mir das auch so ein bisschen Halt und Zuversicht, nach vorne zu gucken. Und diese Orientierungslosigkeit der letzten Jahre habe ich jetzt diesmal Gott sei Dank nicht, und bin da dankbar für.
Und ich glaube, Herr Giesinger hat auch eine ganz krasse Manifestationsenergie,
Auf jeden Fall.
weil ist wirklich so, kein Scherz. Ich war irgendwann bei Max auf einem Konzert in Bielefeld und da war Sophia Vorband. Und da war sie super unbekannt. Und da hat er auch gesagt: So, merkt euch den Namen, die kann was. Und das hat er wiederholt im Palladium. Und ich dachte so, Nico. Schneide ich an. Das Universum hat das gehört. Und ich meine, Sophie hat in den letzten 2 Jahren auch eine krasse Entwicklung hingelegt
Ja,
als
komplett.
Künstlerin, ne? Also
Ja.
da müssen wir nicht drüber streiten. Und ich musste so lachen, als er das gesagt hat im Palladium und dachte so, geil, das musst du dem Mann einfach sagen, weil
Schön.
ja, und man muss einfach sagen, du hast gerade gesagt, letztes Jahr, Anfang des Jahres warst du ein bisschen downtown. Also da war so ein bisschen Selbstzweifel und so weiter. Wie hast du dich denn da wieder rausgeholt?
Boah, durch Familie und Freunde auf jeden Fall. Also vor allen Dingen Freunde, die mir sehr nahe stehen, die mir ein bisschen von diesem Selbstbewusstsein zurückgegeben haben. Das Problem ist, es ist ja egal, ob Leute von außen mir vielleicht sagen, ey, du bist großartig und deine Musik ist toll, wenn man das selbst nicht
Nicht
so
fühlt.
wahrnimmt oder fühlt.
Ja.
Ganz schwierige Situation, weil man so das Gefühl hat, man hat eine andere Realität als alle anderen. Und ich habe dann erstmal keine Musik rausgebracht und war erstmal ein halbes Jahr lang, und das ist sehr lang für, ja, für die Zeit, seitdem ich jetzt Musik rausbringe, weil ich eigentlich immer, ja, spätestens nach 3 Monaten kommt irgendein Song, und gerade im
Ja.
Moment kommt jeder Monat einer.
Geil.
Und letztes Jahr war das so, ich habe bis Juni habe ich einfach gesagt, so, ich weiß nicht, wohin es gehen soll, ich bin orientierungslos. Und dann habe ich einen Song darüber geschrieben, dass es so ist und dass ich mich so fühle und habe gedacht, okay, ich habe doch die Musik als großes Geschenk und Tool irgendwie bereitgestellt bekommen. Ich möchte das jetzt nutzen, irgendwie, um mit meiner Situation, die ich gerade habe, umzugehen und der auch eine Stimme zu verleihen. Weil es ist nicht alles immer großartig und toll. Und bei Instagram ist es auch meistens, dass man darüber spricht, wie toll das Leben gerade ist und dass man alles zeigt, was man Großartiges gerade tut. Aber ich habe mich dann hingesetzt und habe diesen Song geschrieben, der heißt Schattenwahnsinn. Und der hat ganz genau über das gesprochen, was ich zu der Zeit durchgemacht habe. Und da gibt es so eine Zeile, die ist so, ich bin hart überzeugt von meinem Kartenhaus, bis jemand gegen die oberste Etage haucht. So, weil es ist so, ich liebe das, was ich tue. Und dann kam immer so der Moment, dass jemand kam, egal ob ein A&R oder irgendeiner aus dem Booking oder ein Freund von mir, noch schlimmer, so, der dann gesagt hat, so, ja, der Song, keine Ahnung, finde ich nicht so geil und mach doch mal anders und mach doch mal so und so. Und ich dann so dachte, so, okay, ich habe es aber jetzt so gemacht und so fühle ich es am meisten.
Voll.
Und dann trotzdem da zu bleiben und nicht zu sagen, okay, der hat jetzt das und das gesagt und dann nochmal ins Studio gehen zu wollen und alles nochmal mal in den Haufen zu werfen. Und wenn du dich mal mit meinem Produzenten unterhalten würdest, mit dem ich jetzt auch seit vielen Jahren zusammenarbeite, der würde sagen, so, also total anstrengend, der Gommes. Unfassbar anstrengend, weil dann kommt dann doch wieder irgendeine Meinung von irgendwem und der will alles über den Haufen werfen, woran er eigentlich vorher geglaubt hat. Und wir gehen ins
Ja.
Studio mit einer Vision und wir glauben daran. Und dann geht er
Ja.
raus und spielt es der ersten Person vor und kommt dann wieder ins Studio und will alles wieder ändern und so.
Krass.
Und das war so bis zu dem Moment, wo ich dann Schattenwahnsinn geschrieben habe und dann dachte, ich möchte mir auch jetzt erlauben, über Themen zu singen, die vielleicht nicht ganz so angenehm sind. Oder für mich auch
Total.
vor allem. Und das war so ein bisschen der Wendepunkt, wie ich dann da rausgekommen bin. Und hat viel, wo wir eben drüber gesprochen haben, mit dem sich erlauben zu tun.
Total.
Also keine Barrieren setzen und keine Grenzen irgendwie dem setzen, was man selbst macht, sondern sich zu erlauben, das zu tun, was man gerade fühlt. Das ist das erste Mal, dass ich das gemacht habe, ohne darauf zu gucken, kommt das draußen an oder nicht. Und natürlich bin ich abhängig davon, wie die Zahlen laufen und wie viel Geld man verdient. Aber über Streaming verdient man eh so wenig,
Ja.
dass ob ich jetzt Musik rausbringe, die, weiß ich nicht, 500 Streams macht oder 5000, macht keinen großen Unterschied.
Ja, aber ich
Ja.
kenne das. Also, das, was du aber gerade sagst, ist, dass das, also dass dieses Schreiben des Songs ja auch eine gewisse Heilung mit sich gebracht hat. Und ich glaube, da kommen wir ja irgendwann alle hin im Leben. Also, so dieses als Kind machen wir, was wir wollen, und dann kommen wir in diese Bewertung, gerade im Schulsystem und so weiter. Und dann ist die Meinung der anderen irgendwie auch richtungsweisend, ne? Gerade die Meinung der Lehrer und so. Und ich glaube, das dürfen wir wieder ein bisschen ablegen, weil, wie du ja auch gerade gesagt hast, so du kommst damit zurück zu dir. Und wie viel Struggle ist damit verbunden, wenn wir die Meinung der anderen der so viel Raum geben, also dieser Bewertung. Also von daher ziemlich coole Story. Ich kenne das, ich habe im letzten Jahr mit meinem Mann eine Podcast-Agentur gegründet für Menschen, die gerade anfangen, einen Podcast machen zu wollen. Und für mich war ganz klar, es soll Schall und Raum heißen. Also Schall und es eröffnet einen Raum und so.
Schön.
Und mein bester Freund
Schöner,
hat
wirklich
dann zu
schöner
mir
Gedanke.
gesagt,
Schöner Gedanke, also schön
ja,
formuliert.
also ich mag Marken, die halt auch eine Intention haben. Und dann hat mein bester Freund zu mir gesagt, voll verkopfter Mensch, liebt den trotzdem sehr, hat gesagt, Christina, es hört sich an wie Schall und Rauch. Und dann habe
Hey,
ich
ja.
2 Monate lang so heftig gezweifelt, ob denn dieser Name jetzt der richtige ist. Und ich meine, er hat es gar nicht böse gemeint, um Gottes Willen, aber ich kenne dieses, es wirft dich in eine Krise, so dieses, okay, war die Idee doch doof? Könnte es bei anderen doch dumm ankommen? So, und aber in dem Moment habe ich mich einfach durchgesetzt und es war für mich auch so wie so ein Mauerfall. So dieses, ich mache das jetzt und ist auch erfolgreich. Also ich glaube,
Sehr
wenn wir
schön.
uns dann unserer Intuition dann folgen, dann wird es auch erfolgreich. Und du hast einen Song geschrieben, Wieder nach Haus. Den höre ich immer. Meine Tochter kann den auswendig.
Oh wow, voll
Ja,
schön.
liebe ich, weil der für mich, ich bin auch viel unterwegs und bin ja auch ein sehr kreativer Mensch, aber so dieses, ich komme wieder nach Haus, so ich habe mich verändert, ne, aber du kennst mich und so, ist so ein Gefühl von, ja, fühle ich. Also so dieses, und ich glaube, der ist schon sehr aus dir herausgekommen, so.
Ja, auf jeden Fall.
Ja,
Auf jeden Fall. Ja.
geil.
Also es war erstmal nochmal zu deinem, ich finde gerade geil, dass dieses Wortspiel Schall und Raum so nah dran ist an Schall und
Ja.
Rauch und was anderes bedeutet. Also das wollte ich nur
Ja.
nochmal mitgeben. Das finde ich gerade total schön. Und
Geil.
wieder nach Haus war tatsächlich, ich habe den eigentlich für, eigentlich ist das so ein, wie so ein Brief an meine Mom, weil
Cool.
ich möchte natürlich jedem da draußen irgendwie Interpretationsspielraum lassen. Aber so, das war für mich ganz wichtig, irgendwie zu schreiben, weil ich mich wirklich selten bei ihr melde. Und
Ja.
wenn ich irgendwie viel unterwegs bin und wir uns wirklich sehr, sehr selten sehen, weil ich selten in die Heimat fahre, um meine Mutter zu besuchen, sozusagen, dass sie irgendwie, ja, weiß, ich bin okay irgendwie. Und ja, in der Bridge ist, wird es eigentlich total deutlich für mich, dass es dieser Brief ist
Ja.
an meine Mom. Aber
Ja.
ja. Dieses Gefühl von, ich komme wieder nach Haus,
Ja.
egal wie viel unterwegs, wie viel ich unterwegs bin und so, bleib immer noch der, der ich immer war und so, also ja.
Ja, das ist, also ich habe es auch so empfunden, aber ich fühle das immer so aus meiner Perspektive und an wen das adressiert ist, ist, glaube ich, am Ende spannenderweise egal. Aber ich habe letztens ein Podcastgespräch mit Lars Ament gemacht, der ja viele Spiegel-Bestseller geschrieben hat. Und Lars hat gesagt, und das passt so gut zu dir, in allererster Linie schreibe ich jedes Buch für mich selbst. Punkt. Und ich glaube, das ist so ein Game Changer. Also das war letztes Jahr im Herbst und ich habe gedacht, so ja, in allererster Linie tue ich das auch für mich selber. Hat dann ausgeführt und meinte, ja, es kann schon arrogant klingen oder irgendwie selbstverliebt und egoistisch, aber im Kern ist es immer das Beste, wenn du es für dich tust. Und dieser Song, ne, Schattenwahnsinn, den hast du ja auch nicht für die Welt geschrieben, sondern im Kern ja erstmal für dich selbst. Und das merkt man solchen Songs an. Ich habe noch eine Frage, H2. Wie schreibst du denn so einen Song? Also so für den Alltagsmenschen ist das, glaube ich, immer so ein richtiges Mysterium. So, ich mag immer so das dahinter, hinter der Bühne.
Also es ist unterschiedlich. Manchmal habe ich ein Thema, wie bei Schattenwahnsinn, wo ich ganz genau weiß, okay, ich möchte jetzt dieses Thema beleuchten. Und dann fange ich an mit, also ich fange eigentlich immer an mit einer Melodie, und schreibe darauf dann den Text.
Ah,
Also
krass.
zuallererst besteht so diese melodische Richtung, wohin geht's und wie ist die Melodie, weil mir Melodien so unfassbar wichtig sind, weil ich Melodien so sehr liebe und einfach weiß, dass es so in meinem Kopf ist diese Melodie, die kriege ich nicht mehr raus und dann
Muss der Text drauf
muss
passen?
der Text irgendwie
Ja.
drauf, aber selbst wenn es nicht ganz passt, ändere ich ein bisschen die Melodie. So,
Hm?
das, und dann schreibe ich den Text darauf. Und manchmal ist es so, dass ich mit einer Melodie anfange und mir danach dann erst so eine bestimmte Stimmung kommt, worum es gehen könnte. Ja, aber es ist, also es kommt immer ganz drauf an. Jetzt bei den Songs, die jetzt auf der letzten EP gelandet sind, sind eigentlich fast alle entstanden, weil es vorher schon diese Richtung gab von, das möchte ich jetzt erzählen oder darüber möchte ich jetzt singen. Und danach entstand so für mich so, welcher Vibe könnte hier passen und welche Melodie. Und ich finde zum Beispiel bei dem Song Flashbacks, finde ich ganz interessant, dass es eigentlich ein unfassbar trauriger Song ist, aber mit einem sehr treibenden Beat irgendwie unterlegt ist. Und ich mag so diesen Gegensatz, weil wir uns oft in diesem Gegensatz befinden mit, das Leben muss jetzt weitergehen und mir geht's total schlecht, aber
Es
und
muss ja
sich,
weitergehen.
es muss weitergehen. Und ich wollte sehr nah auch an dem Gefühl dran sein, was ich halt hatte, weil ich gesagt habe, so, okay, ich stecke jetzt nicht den Kopf in den Sand, sondern ich versuche irgendwie weiterzumachen und das ist so dieses Treibende dahinter, was irgendwie dafür steht, so, ey, ich habe zwar diese Flashbacks und denke immer noch an uns sozusagen, wie es
Ja.
im Text ist so, aber ich blicke nach vorne und und gehe weiter, so irgendwie. Also total, so, ja, wir könnten Stunden damit verbringen, um so Songs
Nein.
zu analysieren.
Aber mag ich. Hat dein innerer Kritiker, also so die dunkle Seite in dir, die eine Meinung
Ja.
hat, auch einen Namen?
Boah, gute Frage. Nee, also nicht spezifisch.
Kommt dir direkt ein
Gibt's
Name?
jetzt gerade?
Ja.
Nee, tatsächlich nicht. So,
Geil.
hast du sowas?
Ja, meine heißt Roswitha.
Oh,
Und
wow.
Roswitha war die ätzende Tante meiner Mutter, die mir mein
Okay.
ganzes Leben lang erzählt hat, dass ich zu dick und zu fett und zu hässlich bin.
Oh, wow.
Und ja, immer wenn die kommt, dann ist Roswitha am Start. Und dann sage ich immer, Roswitha kann jetzt mal die Klappe halten. Also irgendeiner hat ja
Ja.
angefangen in deinem Leben, dir so ein Thema einzupflanzen. Und ich finde es immer ganz gut, sich daran zu erinnern und der inneren, also dem inneren Kritiker, der ja nun mal auch eine doofe Seite ist, so einen Namen zu geben. Und ich denke mir dann immer so, Roswitha,
Auf
jetzt
jeden
aber
Fall.
mal gut, ne? Also.
Es hilft, glaube ich, total, also
Ja.
dem Namen zu geben. Mir fällt es total schwer, da was zu haben und auch was direkt kommt. Und wenn ich an meine Kindheit denke, aber es ist schon wichtig, auch vielleicht für den Prozess. Ich werde mir das mal,
Voll.
ich werde
Ja,
mir
denk
das
mal
mal,
drüber
ich werde darüber
nach.
nachdenken und mir das vornehmen. So, wenn du
Ja.
sagst, so, es ist so, muss doch einen Anfang gegeben haben, wenn ich irgendwie zurückdenke, bin irgendwie seit der Kindheit ja irgendwie auf der Bühne und es gab
Ja.
immer mal wieder ganz viele Stimmen, die so irgendwas gesagt haben. Das ist irgendwie
Ja.
schwierig, das jetzt auf eine Person zu münzen. Aber ich denke mal drüber nach, ich nehme das mal mit.
Ja, voll, weil irgendeiner hat ja angefangen, deine Musik zu kritisieren oder irgendeiner hat angefangen, deinen Schreibstil zu kritisieren oder irgendeiner hat angefangen, deinen Körper zu kritisieren, ne? Also jeder von uns hat ja das eine Thema. Also für mich ist es mein Körperthema gewesen, bis ich 40 Kilo abgenommen habe und selbst da hat Roswitha noch eine Meinung. Also, ne? Von daher, jeder hat diesen einen Kritiker, der immer wieder in diese Dunkelphasen führt und ich finde das sehr super spannend. Wenn du, das machen wir jetzt zum Schluss, wenn diese Selbstzweifel kommen, was ist dein Do-It? Also was ist dein Tu-Es? Also dieses absolute Warum?
Wie ich das bekämpfe, meinst du, wie ich gegen
Ja,
die
nicht bekämpfe, also
Selbstzweifel.
so dieses, ja, da kommt ein Selbstzweifel und dann kommt so dieses, irgendwann kommt ja dieser Punkt, da langweilst du dich ja auch selber. Findest du es ja selber ätzend, dass du bist, wie du bist. Und ich finde, dann kommt so die Wut auf dich selbst und die Wut zu kanalisieren, tun wir ja meistens mit einer Handlung. Und was ist deine Handlung?
Spannend, dass du, also ich finde es total spannend, wie du das so, diese Steps darstellst. So, ist in vielen Fällen auch so. Ich versuche schon ab dem Moment, also das ist halt mal vielleicht mein größtes Problem, weshalb ich da manchmal zu tief reinsinke in diese Selbstzweifel und in diese dunkle Phase, weil ich versuche immer allem, was gerade da ist und was kommt,
Raum zu
ja, Raum zu geben und zu sagen, so, es kommt ja jetzt auch nicht von ungefähr und es kommt ja nicht ohne Grund und so. Und das ist so bei mir vielleicht zu sehr so das Gefühl von, nichts passiert ohne Grund, dass ich sage so, okay, wenn die Selbstzweifel kommen, muss ich halt einfach lernen, damit zu leben,
Ja.
anstatt dagegen, so irgendwie.
Ja.
Und zu sagen, ich mache jetzt quasi, also ich versuche es nicht zu bekämpfen, sondern versuche damit dann irgendwie einen Weg zu finden, damit umzugehen. Und komme gar nicht so weit, dass die Wut kommt. So, es kommt eher so dieses, wie schaffe ich das jetzt? Und das ist auch ein Thema, was wichtig ist. Wie schaffe ich jetzt mir selbst zu beweisen, dass ich doch genug bin? Und für wen soll ich denn
Genug
genug sein,
sein.
außer für
Ja,
mich,
voll.
so irgendwie? Und
Voll.
wenn es nicht für mich bin, dann kann ich es auch nicht für andere sein. Und wenn ich es aber für mich selbst bin, aber für andere nicht, dann ist es halt so. Und auch wie du gerade gesagt hast, was du mit dem Lars besprochen hast, ist ja, auch wenn es irgendwie egoistisch klingt oder abgehoben oder irgendwie selbstverliebt, aber am Ende ist das eigentlich der wichtigste Punkt. So, zuallererst muss man anfangen, mit sich selbst zu leben und sich selbst zu akzeptieren, wie man ist, dass man dahin kommt, dass man sich selbst vielleicht sogar auch liebt. Und ich weiß, dass es vielen Leuten schwerfällt, sowas überhaupt zu sagen in der Öffentlichkeit oder vor anderen Menschen, um genau das nicht zu sein. Also man hat ja immer das Gefühl, man ist sympathischer, wenn man wenn man irgendwie tief stapelt. Oder man kennt das auch aus dem Fernsehen, so die Underdogs, das sind die. David gegen Goliath, auch irgendwie und da schon angefangen so. Es ist eigentlich immer der Sympath, Sympathieträger ist immer der schwächer ist und der auf den ersten Blick nichts kann und dann
Ja.
auf den zweiten Blick dann überraschen kann mit doch wertvoll, weißt du so? Und
Ja, voll.
das ist so, habe ich in mir selbst auch krass auseinandergenommen, ob diese Selbstzweifel kommen, weil ich das Gefühl habe, dass sie kommen müssen, um nach außen nicht zu selbstverliebt zu wirken, um mir selbst ein Image aufzubauen als der Underdog, der jetzt irgendwie vielleicht lieber Sympathien auf seiner Seite haben will und von allen geliebt werden will, anstatt zu sagen, ich liebe mich selbst so hart und auch wenn ich da draußen Gegner habe, die das doof finden oder arrogant, dass man trotzdem darüber steht. So ganz wichtiges Thema für mich, um diese Frage zu stellen. So liegt es jetzt daran, dass ich mir das einrede und diese Selbstzweifel haben will, um sympathischer zu sein, oder habe ich die wirklich? Und das ist auch, ne, so, ich habe dann herausgefunden, dass sie da wirklich da sind, aber sich diese Frage zu stellen manchmal kann auch vielleicht wichtig sein auf dem Weg zu sich selbst und auf dem Weg zu der Selbstverwirklichung und auch der Liebe zu sich selbst. So,
Total.
ja.
Und die hat mir sehr
Jetzt bist du
abtrainiert,
wieder da.
Menschen zu gefallen.
Sorry,
Ich war gerade kurz weg,
du warst
okay.
gerade kurz weg bei mir.
Oma Hilde, meine
Ja,
Oma,
ja.
war eine sehr, sehr coole Frau und hat immer zu mir gesagt, und supergläubig auch, und hat immer zu mir gesagt, Christina, du kannst übers Wasser gehen und irgendeiner wird es doof finden und dich fragen, warum du nicht schwimmen kannst. Und das hat mir als Kind und Jugendliche immer schon so gezeigt, so ich mache mein Ding und ich bleibe bei mir und es wird immer jemanden finden oder jemand findet deine Musik kacke, ne? Also ist ja auch okay. Also so zu lernen, du findest ja auch nicht alles cool, was läuft, ne? Und von daher, ich lese gerade ein sehr gutes Buch, Mel Robbins, Let Them, kennst du wahrscheinlich. Ich habe heute Morgen noch, unbedingt musst du es lesen, es ist super cool. Und habe es heute Morgen noch gelesen und dachte so, ja, das fasst es so gut zusammen.
Voll schön. Was sind denn dein, also was ist denn dein Gefühl von diesem Jahr? Würde
Oh,
mich
ich
voll
habe
interessieren.
richtig Bock.
Ja, okay, geil. Voll
Also
schön.
ich merke, also wir sagen ja alles so schön in der Spiritualität und Astrologie ist das das Jahr des Pferdes. Und ich habe in den letzten Jahren gemerkt, dass die letzten 3, 4 Jahre schon sehr herausfordernd waren, 25 dann viel sortiert hat und jetzt habe ich so Bock. Also jetzt zweifle ich an gar nichts mehr, weil ich glaube einfach, die Menschen, die letztes Jahr und auch die Jahre zuvor so ein bisschen ihre persönliche Arbeit an sich gemacht haben, profitieren dieses Jahr total. Und ja, es geht nur noch nach vorne. Also das ist so mein Gefühl, ne? Es ist auch nicht so dieser Wunsch, dass das so ist, sondern es kommt aus mir heraus. Also ich habe schon so zwischen Weihnachten und Neujahr gesagt, so können wir jetzt anfangen? Ich habe Bock. Und dann haben
Voll schön.
die alle wahnsinnig gemacht, die so in ihrem Fresskoma zwischen den Jahren waren. Auch unser Backoffice, die so gesagt hat, was ist denn mit dir? Beruhige dich. Ich so, nee, ich hab Bock. Lass uns anfangen. Und so fühlt sich das dies Jahr an.
Richtig schön.
Genau.
Ey, ich bin voll dankbar, dass wir dieses Gespräch haben und dass ich habe immer das Gefühl, dass es so diese, man inspiriert sich ja gegenseitig und
Voll.
von dir auch diese Worte auch nochmal zu hören und auch so dein Umgang. Und auch deine Anbindung zum Universum und auch in dem Fall, so, dass du sagst, so, ey, die letzten Jahre, ich habe es genauso gespürt, wie du es gerade sagst. Und ich fühle das auch genauso. Und wenn man sich überlegt, so, ich habe jetzt auch gelesen, dass es ja in der Numerologie ja auch irgendwie der Neuanfang jetzt ist. Also das Jahr 2026, auch alleine durch die Zahl, ob man jetzt dran glaubt oder nicht. Aber ich habe es auch komplett im Gefühl und es ist komplett gegensätzlich von dem, was letztes Jahr war zu dem Zeitpunkt, weil ich wusste, das Jahr wird ein Prozess und es wird eine Arbeit an mir selbst und mit mir selbst und wird ein Prozess werden. Das war mein Gefühl Anfang 2025. Und Anfang 2026 ist jetzt für mich so, okay, ich habe diesen Prozess überstanden und ich habe ihn auch ganz gut meistern können. Und jetzt werden die Früchte geerntet, so die irgendwie wachsen mussten. Und das ist so das Gefühl von
Total.
diesem Jahr. Also,
Ja, total. Also ich glaube, das ist gut zusammengefasst. 2026 wird ein Galopp. Also ein sehr dynamisches Jahr, aber ich würde uns beide als sehr dynamisch bezeichnen. Also wir sind keine Lahmkröten. Und ja, ich glaube, wenn wir, und das ist, glaube ich, auch ein Jahr, wo wir lernen dürfen, Bestehendes einfach loszulassen und uns auf Abenteuer einzulassen. Also so dieses Let's fest, lass das machen. Also so wo du sagst, mein Kalender ist noch nicht gut gefüllt. Also was heißt nicht gut gefüllt, aber noch relativ frei. Ich glaube, das passiert so, okay, und jetzt hätte ich gerne mal wieder eine Woche zu Hause. Ja. Du lebst in
Total.
Köln, oder? Ja, ich war vorgestern am Fre nee, Freitag war ich mit meiner Tochter am Heumarkt Schlittschuh laufen. Und
Oh,
das
schön.
die Karl, wie heißt der Karl der Große?
Ja, ist ja auch, ist seit gestern ist zu, ne?
Ja, genau. Und ich
Ja.
saß unter diesem Pferd und dachte nur so, ja. Hey, das Universum schickt Zeichen. Und ich
So
habe,
viel zu Galopp.
ja, das Galopp ist da. Ja, sehr schön, dass du hier warst und danke für deine Zeit, deine Inspiration. Wir verlinken alles, was um dich herum passiert, bei unseren Shownotes und freuen
Danke
uns auf
dir.
alles, was 2026 bei Nico Gomez passiert.
Ich freue mich auch und ich freue mich, wenn wir im Austausch bleiben, weil es mich auch interessiert, ob das für dich auch, ob das ja für dich auch das bereithält, was du in dir trägst. So,
Ja,
ja.
das machen wir.
Schön. Danke für die
Super,
Einladung.
super gerne. So, und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teilst du die jetzt überall auf jeder Social Media Plattform in deinem WhatsApp-Status, schickst sie Menschen, die sie hören müssen. Und ich freue mich, dich nächste Woche hier bei Hand aufs Herz wiederzuhören.